Einen schönen Science-Samstag, ihr Lieben. Heute bin ich wieder hier alleine, quasi, aber auch nicht so ganz. Also eigentlich fühle ich mich sogar sehr unter Beobachtung, denn ihr wisst ja, Luisa ist immer noch in der Babypause, aber ich sitze tatsächlich zusammen an einem Tisch mit meiner heutigen Gastperson und sie guckt jetzt gerade noch so zur Seite, damit es für mich nicht unangenehm ist und ich mich nicht zu sehr beobachtet fühle hier beim Anmoderieren. Aber dabei wäre sie auch die viel bessere Moderatorin. Und zwar ist heute Florence da und wir teilen uns hier ein Mikro, weil das gerade technisch nicht anders geklappt hat. Das werden wir jetzt auch noch so hin und her drehen. Also es ist eine richtige Teambuilding-Maßnahme. Erstmal schön, dass du da bist. Nimmst dir einfach.
Du musst jetzt schon lachen mit dem Mikro. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Magst du dich vielleicht selber einfach nochmal vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Florence Randriana Risoa. Ich bin Ärztin, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin und ja, sitze jetzt hier bei Sonnenschein mit dir in Köln und freue mich gerade total über das schöne Wetter.
Also das musste bis jetzt noch niemand machen, übrigens sich selber vorstellen, aber ich dachte mir, du kannst es doch bestimmt top, weil du bist ja gewöhnt, auch andere Menschen anzumoderieren oder so in verschiedenen Kulissen zu moderieren, ne? Vielleicht kannst du uns da mal einführen.
Ja, ich bin das wirklich gewohnt, andere Menschen anzumoderieren. Mich selber tatsächlich eher selten. Nee, wirklich eher selten, weil man da doch meistens anmoderiert wird. Selbst wenn man eine Veranstaltung moderiert, ist das häufig so. Und ja, ich mache das halt recht häufig, weil ich ja zwar auf Social Media moderiere, im Fernsehen moderiere, aber auch Veranstaltungen sehr gerne moderiere oder auch so Panel-Diskussionen. Und genau, da muss man sich natürlich vorher immer einlesen, wen man denn da anmoderiert, wirklich nochmal recherchieren, dass man natürlich nicht nur den Namen richtig hat, sondern eben auch Position, Beruf etc., was die Person so macht. Und ja, das macht immer ganz viel Spaß, weil man auch selber ganz viel dazulernt dabei.
Okay, dann gebe ich jetzt hier direkt mal ein bisschen Kontext und auch, damit es nicht so rüberkommt, als hätte ich mich nicht eingelesen oder würde ich dich nicht kennen. Denn wir kennen uns ja unter anderem, weil wir auch zusammenarbeiten bei Quarks, wo du moderierst, im WDR eine Wissenschaftssendung und bei Instagram heißt du Dr. Flojo. Das gibt es auch als YouTube-Kanal. Und da, auf dem Kanal vor allem, finde ich, merkt man auch, dass du ja eigentlich eine ganz andere Ausbildung hast, denn eigentlich bist du Ärztin, so richtig auch, ich sag mal jetzt nicht nur studiert und dann die Praxis nicht mehr gemacht, sondern du hast eigentlich richtig durchgezogen, ne?
Ja, ist wirklich so. Ich habe erst Medizin studiert und bin dann auch in die Klinik gegangen als Assistenzärztin für mehrere Jahre und dann erst bin ich tatsächlich wirklich in die Medien gegangen. Ich habe das zwar vorher schon so parallel zum Ende des Studiums hin nebenbei gemacht. Also da habe ich mit YouTube begonnen. Ich glaube, das war 2014. Und das war eigentlich mehr so ein Spaß erstmal, also immer mit dem Ziel aufzuklären über Gesundheit und den Körper. Aber damals dachte ich noch so, ach, braucht ja keiner, man kann ja alles nachlesen im Internet. Und ich hatte wirklich unterschätzt, dass Leute nicht so gerne mehr nachlesen, sondern sich Dinge lieber erklären lassen in Videos. Also einfach schneller, kompakter und genau. Und deswegen habe ich dann so nebenbei gemacht und bin dann halt später, erst nachdem ich schon im Krankenhaus gearbeitet hatte, auch da dann wirklich komplett in die Medienrichtung gegangen.
Das heißt, was für eine Ärztin bist du?
Ich bin in der Augenheilkunde gewesen. Ich darf immer nicht Augenärztin sagen, weil dafür muss man den Facharzt haben. Den habe ich nicht gemacht, genau. Aber ja, auf dem Weg dahin bin ich dann abgesprungen und in die andere Richtung gegangen.
An dich als Ärztin kurz, was ist die wichtigste Sache, die du so aus der Augenheilkunde immer mitgibst? Gibt es eine Sache, auf die wir alle auf jeden Fall achten sollten? Ich habe ja auch jetzt schon eine Brille, so was muss ich tun, damit es meinen Augen gut geht?
Also ganz wichtig, was Leute echt immer unterschätzen und aus Leichtsinn nicht machen, ist wirklich darauf zu achten, wenn man zum Beispiel einen Nagel in die Wand haut, dass man eine Schutzbrille trägt. Das klingt wirklich ganz banal, aber, und ich gebe zu, ich habe das früher auch nicht so beachtet, aber es ist immer blöd, wenn man so einen Splitter ins Auge bekommt. Ja. Gerade wenn es ein Metallsplitter ist, dann kann es halt sein, dass der anfängt, wenn der so im Auge hängt oder auf der Hornhaut hängt, zu rosten. Kann zu, also Sehstörungen machen, auch Infektionen etc. Auf jeden Fall deswegen immer eine Schutzbrille tragen, auch gerade Leute, die in handwerklichen Berufen arbeiten, unbedingt aufsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig und man unterschätzt das immer so ein bisschen, aber es geht ja ums Augenlicht am Ende.
Ja, da ist unser Job ja relativ sicher, würde ich jetzt erstmal sagen. So, das ist schon mal gut, bin ich jetzt beruhigt. Aber dann fand ich noch spannend, du hast gesagt, du hast bemerkt, dass die Leute dann scheinbar doch nicht mehr die Infos so gerne lesen. Wie hast du das bemerkt, weil dann das bei YouTube doch besser ankam, als du dachtest?
Ja, genau. Das war wirklich so, dass ich hatte den Kanal begonnen, weil ein Bekannter zu mir meinte, ja, mach mal YouTube, das kommt bestimmt gut an. Und ich dachte echt so, was, nee, man kann doch wirklich alles, also man kriegt ja alle Informationen im Internet und so. Und dann dachte ich aber so, ach ja, aber gut, auch Spaß, kann ich ja mal probieren. Und war dann wirklich überrascht, wie wahnsinnig viele Kommentare und Nachfragen dann kamen unter den ersten Videos und auch ganz viel, ah, toll, danke fürs Erklären und kannst du das bitte nochmal genauer erklären und also noch wirklich ganz viele Fragen dazu und ich hatte das wirklich total unterschätzt und habe dann da gemerkt, wie cool das ist, wenn man auf diesem Weg Leuten schnell und kompakt Info mitgeben kann. Und auch helfen kann natürlich, gerade weil ich auch gemerkt hatte, dass es einfach im Klinikalltag schwierig ist, sich ausreichend Zeit zu nehmen, um das da halt zu machen, wo es eigentlich hingehört. Aber ja, klappt leider nicht immer, wie man sich das so wünscht.
Klingt jetzt erstmal irgendwie romantisch, keine Ahnung, schön, dass du da scheinbar dann mehr Zeit hattest. Klar, du kannst ja dann auch irgendwie in der Kommentarspalte so lange antworten, so viel Platz hast du theoretisch, wie du brauchst. Aber ich stelle es mir schon auch schwierig vor, weil wenn jetzt jemand schreibt, oh mein Gott, mir ist gerade ein Splitter ins Auge geflogen, was soll ich machen? Dann kannst du vielleicht sagen, ja, geh mal lieber zur Ärztin, weil könnte rosten, das sehe ich noch ein. Aber ist ja auch gar nicht so leicht, da jetzt so Diagnosen zu stellen oder irgendwie richtig zu beraten, oder?
Nee, also Diagnosen stellen, beraten geht wirklich gar nicht oder sollte man auch nicht machen, beziehungsweise darf man auch gar nicht machen, wenn man Arzt oder Ärztin ist. Also gibt es einfach Gesetze für, die das regeln und natürlich ist es auch einfach gar nicht möglich. Man muss den Menschen wirklich sehen und dann kann man was dazu sagen. Aber das ist natürlich wirklich immer so ein bisschen das Problem bei den sozialen Medien oder im Internet einfach generell. Man kann sehr viel informieren, aber man kann nicht beraten, keine Diagnosen stellen, nicht wirklich was zum einzelnen Menschen sagen. Also das ist auch völlig richtig so, aber da muss man auf jeden Fall echt auch aufpassen, weil natürlich kommen da auch immer ganz viele Fragen oder ich kriege auch ganz oft so persönliche Nachrichten einfach mit Fragen dazu und das tut mir dann auch oft so ein bisschen leid, weil also zum einen natürlich bei der ganzen Fülle kann man ja sowieso nicht, also ist es schwer alles zu beantworten oder wäre es schwer alles zu beantworten, aber ich sehe da ganz oft, dass Leute wirklich, also ja, also wirklich leiden und Probleme haben und man darf aber gar nichts dazu sagen, weil man ja immer was Falsches sagen kann, man den Verlauf nicht kennt, die Person nicht gesehen hat und so weiter und so fort. Deswegen, da muss man wirklich dran denken, wenn man in dem Feld unterwegs ist, dass man sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnt. Deswegen, ich versuche dann immer so mitzugeben, auch in den Videos, ja, bei Zweifeln, bei Fragen immer an den behandelnden Arzt oder die Ärztin wenden. Klar, das ist dann immer so der Satz, der dazukommt, aber ja, also ist wirklich gar nicht möglich.
Was du machen kannst, ist wirklich eher so allgemein informieren und so Austausch, so viel findet dann doch gar nicht statt in den Kommentaren.
Also zwischen mir und der Community oder den Communities, je nach Plattform, nicht so wahnsinnig viel. Also ich antworte schon auf die Kommentare, wenn ich kann oder ja, wenn ich noch mehr Info geben kann. Aber es ist dann wirklich von meiner Seite aus reine Information. Und es ist aber interessant, dass innerhalb der Community passiert dann oft ganz, ganz viel, so dass sich Leute, also mal bessere, mal ja ungünstigere Kommentare zuspielen. Klar, dann kann man auch noch so ein bisschen korrigieren oder ne, kann auch da natürlich dann noch drauf eingehen. Aber nee, genau, also von meiner Seite aus ist es wirklich eher Information und mehr ist dann auf der Ebene dann doch nicht möglich, muss man sagen. Aber das ist ja auch der Punkt. Also ich finde, Internet generell ist super, um sich zu informieren. Und ja, dafür ist das genau richtig. Aber wenn es dann wirklich spezieller wird, spezifischer, da muss man unbedingt halt zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
2014 warst du ja echt so eine mit der ersten, würde man sagen, Medfluencerin wahrscheinlich, ne? Heute würde man das so nennen. Aber heute gibt es ja einige davon und auch wirklich so Leute, die das während ihres Studiums schon machen und gar nicht so ausgebildet sind wie du. Und es ist auch immer so ein bisschen dieses Klischee und du machst es auch so, deswegen sage ich das jetzt. Also du begibst dich so bewusst ja auch ein bisschen mit in dieses Becken, so dieses, man hat ein Stethoskop um und dann hat man ja schon direkt den Eindruck, ach ja, perfekt, die Person, die hat medizinisch Ahnung. Wie kann ich denn als Zuschauerin da im Internet herausfinden, hat die Person jetzt wirklich Ahnung? Also was sind so für dich, wenn du andere Medfluencer siehst, so Alarmzeichen, wo du uns vorwarnen würdest?
Ich persönlich schaue mir schon immer genau an, wer da spricht. Also ich versuche dann immer rauszufinden, was hat die Person für einen Background, wo kommt die her, ist die wirklich aus dem medizinischen Feld oder ist das jetzt jemand, der einfach nur eine persönliche Erfahrung gerade preisgibt und das darstellt als allgemeingültig. Also es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, einmal zu überprüfen, wer ist das und was macht die Person. Was natürlich auch immer ganz hilft, sehr, sehr hilft, ist, wenn Quellenangaben dabei stehen. Also wenn man einmal nachvollziehen kann, gerade wenn jemand erzählt, ja, die und die Studie oder eine Studie hat herausgefunden, das ist es immer super, wenn da eine Quelle dabei steht. Je nach Plattform ist das so aus ästhetischen Gründen mal machbarer, mal weniger machbar natürlich. Aber man kann ja auch immer nachfragen, welche Quelle ist das denn? Kannst du die mal bitte posten oder so? Und ansonsten, was natürlich so, also selbst bei Menschen, die ausgebildet sind in dem Feld, auch da muss man ja immer unterscheiden, was ist jetzt auch vielleicht doch ein bisschen Meinung oder Erfahrungswert und was ist wirklich wissenschaftlich geprüft und wissenschaftlicher Konsens. Auch da gibt es ja Unterschiede. Da hilft dann so ein bisschen auf die Wortwahl zu achten natürlich. Also es macht einen Unterschied, ob man sagt, ja, eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt das versus meiner Erfahrung nach oder Leute allgemein. Also wenn das so einfach sehr allgemeine Formulierungen sind, auch da kann man so ein bisschen drauf schauen. Aber das ist natürlich wirklich sehr, also da muss man schon so ein bisschen geschult drin sein oder so ein bisschen das üben, wirklich darauf zu achten. Und ansonsten, also es ist wirklich schwer rauszufiltern, auf die Schnelle vor allem. Ja, wo ist wirklich, steckt wirklich was dahinter? Was ist vielleicht nicht zu ernst zu nehmen? Also ich würde immer hellhörig werden, wenn das so, ja, so Selbstexperimente sind auch zum Beispiel. Das gibt es auch.
Echt?
Ja. Beispiel, ich hatte mal ein Video über das Thema Stuhltransplantation gemacht, also Kottransplantation.
Aha. Oh, passt perfekt, schließt sich gut an die Folge von letzter Woche an. Da ging es auch um Darmbakterien und wie man Stuhlproben sehr schön analysieren kann. Das sieht am Ende aus wie bunte Wolken. Also könnt ihr alle nochmal hören am Ende dieser Folge.
Bunte Wolken, das klingt richtig romantisch. Genau, also das Thema Kottransplantation und da habe ich auch wirklich so beleuchtet, wann das sinnvoll ist, für wen das sinnvoll ist und also einfach wie die Studienlage dazu ist. Und da kam halt natürlich ganz, also und ich habe dann aber auch darauf verwiesen, ja, nichts für den Heimgebrauch, nicht einfach mal so machen, weil da gibt es auch wirklich, auch in, ja, bei Social Media auch wirklich viele Leute, die dann so ihre Selbsterfahrungen da reinschreiben und so weiter und das kann auch gefährlich werden. Und auf jeden Fall haben auch da Leute kommentiert, ah ja, habe ich selber schon gemacht, muss man nicht zum Arzt für und so weiter. Und dass das denen wunderbar geholfen hätte, zum Beispiel bei Reizdarm, bei Durchfall, also verschiedenste Sachen einfach, so Beschwerden des Magen-Darm-Trakts. Und
wirklich unangenehme Beschwerden, wo man sich ja natürlich Hilfe wünscht.
Ja, genau. Also es ist wirklich kein zu unterschätzendes Feld. Also da haben die Leute echt oft einen ganz großen Leidensdruck. Also denen geht es einfach wirklich schlecht. Und ist ja auch verständlich, ne? wenn man so verzweifelt ist, dann greift man ja nach jedem Grashalm. Und das ist aber wirklich eine Sache, das ist, also das darf man wirklich oder sollte man nur unter ärztlicher Aufsicht machen, weil der Darm muss vorher erstmal überprüft werden ist, und ist der Patient auch gesund oder die Patientin, von dem der Stuhl kommt und so weiter. Ne? Also das ist ja auch Infektionsrisiko und so weiter. Genau, deswegen, das sollte man nicht mal so eben zu Hause in der Toilette machen, genau. Aber noch einen Punkt muss ich noch sagen, was du eben noch meintest mit Stethoskop oder Kittel und so. Das ist tatsächlich so eine Gratwanderung und ich habe mich da so über die, also jetzt in den ja gut 10 Jahren, in denen ich die Videos mache, habe ich das immer so ein bisschen geändert. Weil am Anfang bin ich mit Kittel und Stethoskop gestartet um den Hals so, weil mir wichtig war, okay, dass man auf den ersten Blick sieht, okay, ja, es geht um Gesundheit oder Gesundheitsthemen etc. Dann habe ich das komplett abgelegt, weil mich das auch immer so genervt hat, so diese Barriere, oh, ich bin jetzt hier die Ärztin und Gott in Weiß sagen ja dann immer viele, was ich immer, also blöd fand, auch in der Klinik, weil das sehr viel Barrieren aufbaut einfach und die Leute sich dann nicht so trauen zu fragen und sich nicht so trauen, wirklich ehrlich zu sein mit ihren Beschwerden und so weiter. Deswegen habe ich dann die Erfahrung gemacht, nee, eigentlich ist es besser, wenn man so ein bisschen mehr auf Augenhöhe auch das Gefühl geben kann, so mehr Vertrauen, Gefühl von Vertrauen. Da habe ich das alles weggelassen, so ganz bewusst. Und dann in den letzten Jahren habe ich es dann doch wieder dazu genommen, mal mit, mal ohne Stethoskop, da probiere ich selber immer ein bisschen herum. Klar, ne, kommen dann wirklich so Kommentare, das ist doch keine Ärztin, wenn die Stethoskop um den Hals trägt und so weiter. Also ja, es gibt wirklich manchmal auch so Hasskommentare. Und also das geht wirklich ganze Bandbreite halt. Und mich belustigt es immer ein bisschen, gerade wenn Leute in Frage stellen, ob man wirklich Ärztin ist oder nicht. Ach. Aber da kann ich heute natürlich entspannter drauf schauen, als jetzt noch vor ein paar Jahren. Gerade wenn man so frisch gebacken ist und da wirklich reingeht mit Mann. Ja, man möchte doch eigentlich nur aufklären und helfen. Und dann, genau. Aber deswegen ist jetzt, ja, Stethoskop, ja, nein. Also das ist auf jeden Fall nicht das Indiz, ob jemand wirklich da weiß, wovon er redet, natürlich nicht.
Aber ich finde interessant, dass ja das dann scheinbar auch eher auch für andere ein Alarmsignal ist, weil das mittlerweile so viele benutzen und weil sie scheinbar selber nicht mehr glauben, dass das jetzt bedeutet, dass du Ärztin bist. Also, dass das alleine noch nicht reicht, dass die Leute da eigentlich erst noch skeptisch sind, wenn sie das sehen. Ne? Und man muss ja sagen, du kombinierst jetzt nicht mehr Kittel mit Stethoskop, sondern T-Shirt.
Ja, richtig. Aber ich glaube, dass, also ich habe das Gefühl, dass sowieso so eine Grundskepsis da ist. Also selbst als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da konnte ich zwar ein Namensschild haben, wo Dr. Med drauf stand und Kittel tragen natürlich etc., und trotzdem kam dann, ja, nee, Sie sind ja die Schwester, wann kommt denn jetzt der Arzt? So, ne? Also, und dann so, nee, ja, ich möchte aber gerne einen Arzt sehen. Und du denkst dir so, ja, okay. Also, ich, ja, ist generell so ein schwieriges Thema.
Ist das ein Thema, was nur Frauen betrifft?
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es Männern oder männlich gelesenen Personen geht. Ich habe das aber auf jeden Fall in meinem Umfeld öfter gehört von weiblich gelesenen Personen, dass das immer, man ist also per se die Schwester, also die Krankenschwester und nicht die Ärztin. Ich denke oder hoffe, es ändert sich allmählich so ein bisschen, aber ja.
Ich habe auch schon mal gehört, dass das dann für einige echt der Grund ist, den Doktortitel noch zu machen, damit man das einfach mit auf Namensschild stehen hat.
Ja, tatsächlich, ich wollte den erst gar nicht machen, weil ich, also weil mir schon recht früh klar war, dass ich nicht unbedingt ja, an der Uniklinik forschen möchte oder an die Forschung gehen möchte. Und ja, genau, deswegen dachte ich, okay, nee, also brauche ich jetzt von mir aus gesehen nicht unbedingt. Und dann hatte aber mein Bruder, der auch Arzt ist, mir damals gesagt, also das ist wirklich sehr nahegelegt, nee, nee, mach den mal lieber, weil, genau aus Erfahrung, die Leute, wenn die dann das Doktor nicht lesen, dann geht's, ach so, sind Sie kein Arzt? Dann sagst du, doch, ich bin Arzt. Ja, aber wie, aber Doktor, kein Doktor? Also viele können das dann nicht so auseinanderhalten, gerade die älteren Menschen. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man den macht, ja, den zu haben.
Okay, den hast du in der Tasche, aber brauchst du ihn jetzt gar nicht mehr so oft, den Titel, ne? Weil du gar nicht mehr auch medizinisch arbeitest, ne, am Ende.
Mit Patienten und Patientinnen arbeite ich nicht, das stimmt. Aber da ich ja sowieso im Medizinjournalismus viel unterwegs bin, also bin ich in dem Feld, also für mich ist trotzdem die Medizin immer noch so meine große Liebe, sage ich jetzt mal, oder die erste, besser gesagt. Deswegen das Feld habe ich jetzt nicht gewechselt, nur damit umzugehen, ist, das ist jetzt anders geworden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass der Titel schon noch dann und wann Türen öffnet. In dem Sinne, also ich moderiere ja auch häufiger Veranstaltungen, ja, wo einfach viele Forschende ja sind und teilnehmen. Und da habe ich schon gemerkt, gerade wenn ich mich das selber natürlich vorstelle, als Moderatorin und durch den Abend führe, in der Pause, wenn man dann ins Gespräch kommt mit den Menschen, wenn die dann mitbekommen, dass man Ärztin ist und ja auch noch einen Doktortitel hat, plötzlich reden die ganz anders mit einem und ja, ich meine schon, dass da irgendwie mehr Respekt da ist. Das ist traurig, aber wahr. Ja.
Ja. Vielleicht ist es auch nur ein Verständnisding. Also vielleicht fühlt man sich vielleicht auch als Person, die einen langen, harten akademischen Weg hinter sich hat, einfach auch dann direkt verstandener oder hat so dieses Gefühl, ach, wie wenn man so ein gleiches Hobby entdeckt hätte. So, ach so, die Person irgendwie mag auch Karten sammeln, findet man dann raus, ach, die Person hat auch eine Doktorarbeit geschrieben. Vielleicht verbindet das auch einfach nur.
Kann sein, das habe ich so noch gar nicht betrachtet, ist aber interessant. Ja, doch, kann natürlich durchaus sein.
Vielleicht reden wir es uns auch alles komplett schön gerade. Aber weil das Stichwort fiel, die Medizin ist deine erste große Liebe, ist denn dann das Moderieren und so dieses auf der Bühne sein deine zweite große Liebe?
Ja, wobei ich gerade merke, eigentlich müsste ich es wahrscheinlich umgedreht sagen, weil ich glaube, dann ist die Medizin die zweite große Liebe. Ja. Ja. Denn,
du warst in die Bühne schon vorher verliebt?
Ja, richtig, genau. Also schon seit ich glaube, 5 oder 6 Jahre alt war, habe ich immer in meiner Heimatstadt in dem Nachwuchsballett getanzt und war immer in den Opern und in den Balletts so als, wir haben immer Jugendballett, haben wir das genannt, so mit auf der Bühne und habe da mitgemacht und das habe ich sehr, 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 sehr geliebt. Und wollte auch ganz lange in die Richtung gehen. Also jetzt nicht Ballett, sondern eher so vielleicht Musical, Schauspiel. Also für mich war eigentlich immer klar, das wird mal die Bühne.
Ja.
Und dann irgendwie kam dann, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 9. Klasse oder 10. oder vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht genau. Plötzlich habe ich dann so immer mehr gemerkt, wie spannend ich Medizin finde und alles, was mit dem Körper zu tun hat.
Mhm.
Und fand es immer total schade, dass wir im Biologieunterricht in der Schule so wenig darüber geredet haben und hätte mir viel mehr davon gewünscht. Und ja, so kam das dann irgendwie. Und dann war es auch wirklich so nach dem Abitur, dass ich überlegt habe, ah, was machst du denn jetzt? Also es war wirklich so einerseits die Naturwissenschaft oder alles Medizinische und auf der anderen Seite wirklich alles Künstlerische, Tänzerische. Und das fand, also hat mich auch lange, ich habe lange wirklich da so mit mir gehadert, was wird's denn jetzt? Und bin auch erst in die eine Richtung mit Medien gegangen, dann zur Medizin und dann am Ende ja doch jetzt wieder. Also jetzt verbinde ich beides so und bin da auch sehr happy, dass das geht. Aber ganz lange dachte ich nie, ich muss mich entscheiden, entweder oder.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Konflikt, der viele auch beschäftigt, dass man immer denkt, es geht nur das eine oder das andere, ne? Aber ist Medizin auch kreativ?
Ich denke, ganz viele MedizinerInnen würden sagen, ja. Mir war es.
Ja?
Ja, ich glaube schon, weil du musst ja im entscheidenden, also jeder Patient, jede Patientin ist ja anders.
Mhm.
Und du musst dir immer verschiedene Lösungen überlegen oder verschiedene Therapien im Sinne von, nicht bei jedem funktioniert so Schema F und du musst das immer ein bisschen anpassen oder, ne? Also du musst halt schon immer so ein bisschen schauen, was ist jetzt hier gerade der richtige Weg? Und also klar, gibt es natürlich Standards etc., aber nicht jeder passt da eben per se rein. Und deswegen würde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass Medizin kreativ ist. Und du musst ja immer neue Wege finden auch. Also da musst du sehr kreativ sein, durchaus. Mir war es damals nicht kreativ genug, in dem Sinne, dass ich eben genau aus diesem Künstlerischen kam und auf der Ebene eben so dachte, irgendwie ist mir das zu starr, aber wenn man tief eintaucht, also innerhalb der Medizin ist es schon kreativ, nur eben nicht die Ebene, die ich mir gewünscht hätte.
Ja. Also ich warte jetzt schon auf das Medizin-Musical oder öfter mal einen Tanz auch bei Instagram.
Gibt es ja auch ganz viele MedfluencerInnen, die dann irgendwelche Vitamine tanzen oder so. Das habe ich jetzt für mich noch nicht so entdeckt, obwohl ich Tanzen sehr liebe. Aber die Verbindung habe ich jetzt für mich noch nicht gemacht.
Aber wie stellst du dir die Zukunft vor? Also bist du glücklich, dass du hast ja schon die Klinik jetzt komplett verlassen. Also ich sag mal so der Ärztinweg so, da bist du abgebogen und bist natürlich trotzdem noch medizinisch mit Menschen im Austausch. Aber ist das der Austausch, den du dir wünschst so?
Ja und nein. Ja, deshalb, weil ich es wirklich sehr, sehr liebe, dass ich zwischen den Themen so springen kann, also auch innerhalb der Medizin immer ganz unterschiedliche Sachen machen kann und auch, dass es nicht nur Medizin ist, abgesehen davon. Also ich mag es einfach immer sehr, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, selber Neues dazuzulernen. Und ich liebe das sehr, deswegen ist es perfekt und es ist auch super so. Gleichzeitig vermisse ich schon, ja, wirklich zu sehen, dass ich ja eins zu eins wirklich Leuten helfen kann oder dafür sorgen kann, dass sie sich ein bisschen besser fühlen. Also wirklich so mit Patienten, Patientinnen direkt zu arbeiten und denen was Gutes zu tun, ja, das ist schon unbezahlbar.
Vielleicht können wir dann hier die Gelegenheit nochmal nutzen. Was ist dein Tipp für dich persönlich auch? Gibt es so die ein, zwei, drei Sachen, die du gerne machst, damit es dir gut geht? Also so vorbeugend für deine Gesundheit?
Ja, die gibt es. Ich weiß aber nicht, ob die für jeden funktionieren. Also zuallererst ist es zu tanzen tatsächlich, also wirklich regelmäßig.
Erzähl mal. Machst du dir jeden Morgen Musik an und vorm Spiegel?
Nee, tatsächlich. Oh, stimmt. Nee, das mache ich ganz selten zu Hause. Nee, zu Hause wirklich selten. Mache ich Tanzkurse sowieso, aber mal mehr, mal weniger, je nachdem. Das klappt dann auch oft nicht so wegen der Jobs, weil ich dann hier, da und dort bin. Aber unbedingt tanzen gehen. Also ich mag Salsa sehr gerne, Kizomba, Samba und gehe dann halt immer auf Events, wo man sehr schön tanzen kann. Genau, das liebe ich wirklich sehr.
Aber würde das auch funktionieren, wenn ich das jetzt einfach zu Hause mache? Also es scheint ja einen Gesundheitseffekt zu haben.
Ja, total. Also tanzen hat ja wirklich ganz krasse Effekte. Also auch bei bestimmten Erkrankungen etc. Also tanzen ist nachweislich gut für die Gesundheit. Das kann man sehr gut zu Hause machen, aber ich mag es einfach gerne auch unter Leuten zu sein. Das ist ein Faktor. Dann das nächste ist tatsächlich Schlaf, also ausreichend Schlaf. Das ist für mich einfach wirklich ein Riesenfaktor. Also ich kann mal eine Nacht zu wenig schlafen, das geht, aber ab der zweiten Nacht wird es wirklich ein Problem. So, also ich bin nicht so, also Leute, die wirklich mit wenig Schlaf gut auskommen, dazu gehöre ich auf keinen Fall.
Ja, aber das heißt, wie viele Stunden brauchst du?
Im Schnitt so 8,5 müssen es tatsächlich sein, um mich gut zu fühlen. Also unter 7, regelmäßig unter 7 ist nicht so cool.
Ja. Aber wie klappt das für dich? Also reicht es, wenn du einfach auf die Zeiten achtest?
Nee, leider nicht, weil natürlich viele von meinen Jobs dann eben auch doch früh losgehen. Gerade so ein Drehtag geht dann für meine Verhältnisse zu früh los. Also letzte Woche ging es 7 Uhr los. Da ist mit mir noch nicht so viel anzufangen.
Ja.
Ich bin meistens erst so ab 10, komme ich langsam so auf Betriebstemperatur.
Machst du dann erst noch so ein Nap in der Maske oder so?
Tatsächlich ist die Maskenzeit fast immer die schönste Zeit für mich, weil wenn man so geschminkt wird, für mich fühlt sich das immer wie so eine Massage an.
Ja.
Und ich liebe diesen Moment so sehr. Ich glaube auch, weil ich das als Kind immer schon so mochte im Theater. Ich fand das wirklich, diese Maskenzeit immer ganz, ganz toll. Also,
so eine Pinselmassage.
Ja, das ist wirklich so. Also wird ja auch wie so rumgetupft. Ich glaube, viele nervt das auch, aber ich finde das immer, also ich kann da wunderbar entspannen tatsächlich.
Okay, also wir sollten alle viel tanzen und viel schlafen.
Genau, und der dritte Punkt ist wirklich auf die Ernährung achten.
Mhm.
Fällt mir auch nicht so leicht, weil ich wirklich Süßes unwahrscheinlich mag, leider.
Ja, vielleicht können wir auch verraten, also wenn wir zusammen eine Sendung aufgezeichnet haben, nach so einem langen Drehtag, dann manchmal gehen wir noch Kuchen essen.
Ja, ich liebe Kuchen. Ja, leider war, genau.
Ja,
aber ich merke, wenn ich zu viel Blödsinn esse, sage ich mal, dann rächt sich das auch. Einfach, dass ich mich dann weniger Energie habe.
Und was im Gegenteil tut dir gut?
Tatsächlich Obst und Gemüse ist für mich so das Allerbeste. Also ich esse wirklich gerne Salat. Das klingt immer so langweilig, aber ich pimpe sie immer gerne auf mit allen möglichen Sachen. Und also mit Granat. Also in Salat muss für mich auch immer ein Obststück hinein.
Aha.
Kann Apfel sein, Granatapfel, Mango kann da gerne rein, Cranberries. Also ganz unterschiedlich. Ja, das ist immer sehr lecker dann. Genau, also deswegen ohne Obst und Gemüse geht bei mir nicht so viel.
Ja. Wow, ich glaube, das fände die Lisa jetzt auch toll, wenn die das letzte Woche, also die Lisa von letzte Woche, wenn die uns jetzt hören würde, das ist bestimmt nämlich auch ganz toll für unsere WG im Darm. Die werden sich da auch drüber freuen, die Bakterien. Ich glaube, ich gehe mir jetzt mit diesen Gesundheitstipps raus. Ich glaube, das wird ein guter Sommer für uns alle, wenn wir da jetzt ein bisschen Mango in unseren Salat mischen. Ich fühle mich sehr inspiriert.
Also Mango ist immer super.
Ja, okay. Dann kann man vielleicht sogar so einen ganz bitteren Salat mit einschleusen, ne? So irgendwie Chicorée oder so.
Genau, ja, ja, selbst Chicorée funktioniert damit. Ja, Mango macht alles besser.
Und was muss ins Dressing noch ganz kurz?
Da habe ich manchmal ganz gerne Senf drinnen, aber wenn ich keinen da habe, also Balsamico, Olivenöl reicht auch.
Zitrone?
Für mich nicht.
Wäre eine Frucht, aber ist natürlich eine sehr saure Frucht.
Ja, stimmt, ist auch eine Frucht.
Eine reicht, dann nehmen wir nur die süße Mango. Super, danke, dass du da warst. Und wir werden hier natürlich Kanäle verlinken, über die man dich weiter verfolgen kann, damit wir alle mitkriegen, was du beim nächsten Jubiläum in 10 Jahren dann machst.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Und hier geht es natürlich am nächsten Science-Samstag weiter mit Gästen. Und ich kann euch schon mal verraten, es wird ein Thema auf uns alle zukommen, wo ich mich persönlich auch immer ein bisschen mit schwer tue, aber es wird nächste Woche auch sehr süß, obwohl es um so ein für mich schwieriges Thema geht. Und ich glaube, wir werden da alle in Welten zusammen abtauchen, wo wir noch gar nicht ahnen, was da für Abenteuer auf uns warten. Habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf und tschüss!